Zu Beginn der Stunde ein paar Verse aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 12. Kapitel. Ab Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Dann weiter ab Vers 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagungen, einem anderen aber Unterscheidungen der Geister, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Die im Neuen Testament genannten geistlichen Gaben lassen sich in drei Gruppen einteilen. Erstens in die grundlegenden Gaben, zweitens zeichenhafte und beweisführende Gaben und drittens aufbauende oder weiterführende Gaben. Träger der grundlegenden Gaben waren Apostel und Propheten. Nachdem die Grundlage im Neuen Testament schriftlich fixiert war, waren diese Gaben nicht mehr nötig. Und sind dann auch zurückgezogen worden. In 1. Korinther 13, in Vers 8 ist ein Hinweis dazu gegeben, seines Propheten gaben, sie werden weggetan werden. Der Dienst der Apostel und Propheten war von Zeichen und Wundern begleitet, und zwar als Bestätigung und Beglaubigung einer neuen Ordnung und deren Ordnungsträger, Offenbarungsträger, und zweitens als Gerichtszeichen. Zeichen und Wunder sind selten. Sie geschahen erstmalig nach mehr als 2000 Jahren Menschheitsgeschichte bei Israels Auszug aus Ägypten, beim Aufenthalt in der Wüste und beim Einzug ins Land Kanaan, also im Zeitalter des Gesetzes. Dann traten sie Jahrhunderte später auf beim Wechsel vom Königtum des Herrn zum Königtum unter Verantwortung des Menschen, wobei Gott dem Propheten Samuel Zeichen gab. Und wieder später wirkten Elia und Elisa gegen Abfall vom Herrn und gegen Götzendienst mit Zeichen und Wundern als Warnung vor Gottes Gericht. Bei Beginn der neuen Heilszeit hat sich der Herr Jesus durch Zeichen und Wunder als Christus und Sohn Gottes ausgewiesen. Ab Pfingsten dann gab der Herr Zeichen und Wunder, und zwar zur Unterstützung des erneuerten Angebots des Heils an Israel durch die Apostel und durch Stephanus, zur Bestätigung der Predigt des Philippus unter den Samaritern und durch den Dienst des Apostel Paulus unter den Nationen. Paulus selbst erinnerte später die Korinther an den Anfang seines Dienstes, unter ihnen mit Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Man muss dabei die Vergangenheitsform beachten, wie sie auch der Schreiber des Hebräerbriefes benutzte. Beweis dafür, dass die Abfassung der beiden Briefe, Abfassung der beiden Briefe Zeichen nicht mehr auftraten. Aus dem Alten und Neuen Testament geht also hervor, Zeichen und Wunder sind selten. Wenn das Neue eingeführt oder wenigstens erkannt ist, hören sie auf. Paulus selbst konnte in späteren Zeiten erkrankte Mitarbeiter, Epaphroditus, Trophimus und Timotheus, nicht mehr heilen. Für die Zeit der Gnade gilt der Grundsatz, wir leben durch Glauben, nicht durch Schauen. Das Wort Gottes allein genügt. Heute noch werden Kranke gesund, jedoch nicht durch die spezielle Gabe der Heilungen, sondern aufgrund des Glaubens, worauf der Herr nach seinem Willen wirkt. Daher ist auch gesunde Skepsis angebracht bei sogenannten Wunderheilern. Auch das Zungenreden hat keinen Bestand. Fallende Tendenz in der Ausübung dieser Gabe ist aus dem Neuen Testament zu erkennen. In Apostelgeschichte 2, Vers 4 steht, sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, in denen sie Gott lobten. Wir sollten nicht vergessen, Petrus hat in seiner Muttersprache gesprochen und gepredigt. In 1. Korinther 12, Vers 30 fragt Paulus, reden alle in Zungen? Die Antwort kann nur lauten, nicht alle. Und dann schreibt er in 1. Korinther 13, Vers 8, Zungenreden werden aufhören. In 1. Korinther 13, mit Recht das hohe Lied der Liebe genannt, geht es aber auch um das, was bleibt und um das, was aufhört. Bleibend sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Glaube und Hoffnung hören aber beim Abschluss des Zeitalters der Gemeinde bei ihrer Entrückung auf. Wenn nun Glaube und Hoffnung doch als bleibend bezeichnet werden, müssen die Prophetengaben, eine grundlegende Gabe, das Zungenreden, eine zeichenhafte Gabe, und Erkenntnis, eine grundlegende Gabe, vorher aufhören und haben auch aufgehört. Wo man heute vom Auftreten spricht, ist somit Skepsis kein Fehler. Die aufbauenden Gaben bleiben so lange wie Glaube und Hoffnung. Auch andere Gaben bleiben bis zum Ende der Heilszeit. Evangelisten, Lehrer und Hirten, Gaben der Regierungen wie Älteste, Vorsteher, Aufseher und Führer und Gaben des Dienstes, die Diakonie. Wer das Wort des Apostels oberflächlich liest, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, könnte auf den Gedanken kommen, dass von dem alten Wesen der verderbten Natur nichts für Gott verwertbar wäre. Solange wir diesen fleischlichen Körper noch tragen, werden unsere Glieder zu Werkzeugen der Gerechtigkeit von Gott genutzt. Die Neuschöpfung ist in Christus. Durch die Lebensverbindung mit ihm ist eine innere Erneuerung geschehen, und zwar durch den Besitz des Heiligen Geistes. Durch die Kraft unseres Herrn wird der äußere Mensch in seinen alten Neigungen im Tod Christi gehalten. Dadurch wird es möglich, Denken und Empfindungen, Reden und Schweigen, Tun und Lassen göttlich auszurichten und unter den Einfluss des Heiligen Geistes zu stellen. Die angeborene Veranlagung wird geheiligt und von dem Herrn ganz neu motiviert. Der alte Mensch ist am Kreuz mitgestorben. Bleibt er im Tod Christi, dann kann er die Glieder nicht mehr zu Werkzeugen der Sünde missbrauchen. Der Heilige Geist hat dann die Herrschaft und es wird sichtbar, alles ist neu, alles ist so ganz anders geworden. Die Gedanken, die auf Sinnlichkeit ausgerichtet waren, beschäftigen sich mit den Kostbarkeiten Christi. Augen, die sich von der Lust sättigten, lesen nun die Bibel. Die Begierden des Herzens haben dem Sehnen nach tieferer Gemeinschaft mit dem Herrn Platz machen müssen. Auch die Hände und die Füße sowie alle Veranlagungen sind verwandelt und haben den Wunsch, unserem Herrn zu dienen. Die Verwandlung, die Umgestaltung des Saulus gibt uns einen besonderen Beweis, dass unser Herr auch natürliche Befähigungen nutzt. Wer diesen rasenden, fanatischen, religiösen Eiferer für die väterlichen Überlieferungen betrachtet, ist entsetzt über seine Einstellung. Sein Fanatismus hat ihn fast in einen gewissen Blutrausch versetzt. Von seiner Mission ins Tiefste überzeugt, wähnt er sich im Auftrag Gottes handeln, wenn er versucht, die Sekte des Nazareners auszurotten. Unter den vielen verkehrten und schlechten Eigenschaften finden wir auch gute und brauchbare, die wir nach seiner Bekehrung wiederfinden. So zum Beispiel sein einmaliger und rastloser Fleiß. Tag und Nacht war dieser Mann damit beschäftigt, das Gesetz nicht nur kennenzulernen, sondern es auch allen als die alleinige Richtschnur nahezubringen. Wer sich dagegen entschied, musste mit allen Mitteln ausgerottet werden. Dieser Fleiß ging mit Paulus bis an sein Lebensende. Nur die Motive änderten sich. Er stellte sich jetzt ganz in den Dienst des Herrn. Vieles davon können wir hier im Korintherbrief nachlesen. In seinem rasenden Eifer begnügte sich dann Saulus nicht mit halber Arbeit. Da er die Sekte der Nazarener für eine große Gefahr hielt, wollte er alle Anhänger ausrotten. Er scheute sich nicht vor Misshandlung, und wurden sie hingerichtet, gab auch er gerne seine Stimme dazu. Keiner durfte verschont bleiben. Darum ließ er sich Vollmachten geben, die über die Grenzen Israels hinausgingen. Nach der Bekehrung finden wir diesen Mann wieder, fleißig und überaus gründlich in seinen Handlungen und Diensten für den Herrn. Unser Herr nutzte die Veranlagung des Paulus. Er formte ihn zu einem Mann, der mit brennendem Herzen sich für die Sache des Herrn verzehrte. Seine Gründlichkeit gereichte zum Vorbild für alle, die zum Dienst berufen sind. Mit welch einem inneren Drang hat Saulus für das Gesetz gekämpft. Tag und Nacht setzte er sein ganzes Können ein, um dem Gesetz und den väterlichen Vorschriften Gehör zu verschaffen. Einer der jüngsten Pharisäer und doch schon in der Spitze der Eiferer. Diesen Drang finden wir bei Paulus wieder, im Dienst für seinen Herrn und für das Evangelium. Kein Weg war zu weit, keine Gefahr zu groß, wenn es sich um die herrliche Botschaft handelte. Dessen Tod und Auferstehung bildeten den Inhalt seiner Dienste an den Menschen. Ohne Rast eilte der ehemalige Verfolger von Ort zu Ort, die rettende Botschaft weiterzusagen. Schmach, Spott und Verfolgung konnten ihn nicht bremsen. Die Liebe Christi drängte und trieb ihn. Vor seiner Begegnung mit dem Herrn besaß Paulus auch Dinge, die Gott benutzen oder umändern musste. Überzeugt von seiner Mission eilte er Damaskus entgegen. Ausgerüstet war er mit großer Gelehrsamkeit. Er hatte schließlich bei einem der größten Gelehrten der damaligen Zeit studiert. Und in seiner Tasche trug er die Vollmacht der Obersten und des Hohen Priesters. Sein Fanatismus hatte ihn mit völliger Blindheit geschlagen, belegt. Was ihm fehlte und ihm geschenkt wurde, war die Sanftmut Jesu und die Gelehrsamkeit des Heiligen Geistes. Die Erleuchtung, die ihm geschenkt wurde, verlieh ihm eine Vollmacht, die imstande war, alle menschliche Gelehrsamkeit als Torheit in den Augen Gottes zu offenbaren. Die Botschaft vom Herrn Jesus schlug überall Breschen in ein totes religiöses Gebäude. Wenn wir uns mit Paulus beschäftigen, kommen wir auch an den Punkt, wo wir uns darüber Gedanken machen, was Gott bei uns für einen Dienst benutzen möchte. Schade ist es nur, wenn wir feststellen, dass wir nur Zuschauer sind. Wir leben ja heute in einer Zeit, in der Freizeit ganz oben in der Hitliste der aktuellen Begriffe steht. Dennoch wirft der Umgang mit der Freiheit vielerorts Probleme auf. Gläubige Menschen leben ebenso in einer großen Freiheit, allerdings auch mit einer Fülle von Problemen, die sich auf dem Umgang mit der Freiheit ergeben. So mancher Gläubige würde gerne einen Anhang zur Bibel haben, in dem für jede Lebenslage verzeichnet wäre, was zu tun und zu lassen ist und wie das alles im Einzelnen in die Tat umgesetzt werden kann. Solche Liste ist natürlich ein reines Wunschdenken. Gottes Grundsätze und Gedanken sind anders. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist ist, ist Freiheit. Es gehört zum Wesen Gottes, in völliger Freiheit zu handeln und zu entscheiden. Und für Menschen, die dem Herrn Jesus gehören, gilt dasselbe. Die mit dem Heiligen Geist neu geschenkte Freiheit ist aber auch die Befreiung aus der Fremdbestimmung, in welcher der alte Mensch lebt. Freiheit aus der Knechtschaft durch die Mächte der Bosheit, der Weltbeherrscher dieser Finsternis. Bei aller Glückseligkeit darüber erscheint vielen die neue Freiheit als eine neue Art der Gebundenheit, jetzt allerdings durch den Heiligen Geist. Das ist aber keine neue Fremdbestimmung, die unser Leben jetzt in guten Bahnen lenkt, sondern der Heilige Geist ist Teil unserer neuen göttlichen Natur geworden. Die geistlichen Gaben sind nun in besonderer Weise von diesem Geist abhängig. Die verschiedenen Gnadengaben wirkt derselbe Geist, die verschiedenen Dienste derselbe Herr, die verschiedenen Wirkungen derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Was die Gnadengaben betrifft, wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, und zwar so, wie er will. Die Offenbarung des Geistes ist jedem zum Nutzen gegeben. Nach Gottes heiligem Schöpferwillen ist das neue Leben in den Glaubenden noch nicht völlig offenbart, sondern in dem Christus verborgen in Gott. Aber auch die alte Natur ist noch vorhanden und lebt auf das Ende, den Tod zu. So besteht ein Kampf und Widerstreit zwischen alter und neuer Natur. Und erst in der völligen Offenbarung des Christus wird auch das neue Leben des Wiedergeborenen vollkommen offenbar werden. Es ist die totale Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Durch den Geist gewirkt werden die Gaben in unserem Leben sichtbar und vollkommen zur Auswirkung kommen. Da, wo sie unter die eigene Verwaltung genommen werden, wo unser Ich, unsere Gedanken und Wünsche, unser Handeln bestimmt, ist der Anfang für den Missbrauch der Gaben gelegt. In einigen Beispielen soll dies deutlich werden. Der Ausgangspunkt liegt immer in der eigenen Person, dem alten Ich, und ist ein Weg, der in Verstrickungen und Schuld führt. Wir leben als Menschen in einer Ganzheit von Geist, Seele und Leib, wobei dem seelischen Teil besondere Bedeutung zukommt. Der neue Mensch dagegen kennt andere Steuerungsmechanismen und Herrschaftsprinzipien. Gott gibt in das Leben eines Menschen eine Gabe, ein Geschenk, und der Betreffende lehnt dieses Geschenk ab. Das fromm gewordene Fleisch, die alte Natur, ist so bescheiden geworden, dass viele Gründe für eine Ablehnung vorgebracht werden. Ich kann ja nichts aus mir selbst tun. Oder ich bin nicht begabt zu diesem oder jenem Dienst. Das sind immer wieder Argumente, die den Anschein besonderer Demut und Schwachheit erwecken, aber nur die wirklichen Motive verstecken. Jeder Dienst, jede Gabe, jede Wirkung sind mit Selbstaufgabe, Arbeit, Mühe und Verantwortung verbunden. Und das will das eigene Ich nicht. Widerstand oder Widerspenstigkeit gegen Gottes Gaben um Aufträge ist ein falscher Umgang mit uns selbst und den Gaben des Heiligen Geistes. Wir sind darüber belehrt, dass jede Offenbarung des Heiligen Geistes zum Nutzen gegeben ist. Der Heilige Geist wirkt zweckbestimmt und zielgerichtet. Eine falsche Selbsteinschätzung lässt einen Missbrauch der Gaben zu. Nicht der Nutzen für den Leib Christi, Haupt und Glieder, sondern der eigene Nutzen steht im Vordergrund. Selbstverwirklichung, Eigennutz und eitle Ruhmsucht sind die Ziele des Handelns und nicht die Verherrlichung des Herrn und des Vaters. Und wie gehen wir miteinander um? Wir beobachten sehr scharf und kritisch das Denken und Tun und Handeln unserer Mitgeschwister, die auch Glieder am Leib Christi sind. Wir beurteilen den anderen durch das Schlüsselloch des eigenen Ich und geben damit Raum für Neid, Missgunst und Bitterkeit im eigenen Herzen. Aus der Sicht Gottes sollen wir uns freuen über jeden Dienst und die Gabe des Heiligen Geistes, da ja jeder selbst einen Nutzen davon hat, zur Auferbauung des Leibes und zur Ehre unseres Herrn. Eingrenzen und Behindern der Gaben sind falscher Umgang mit den Geschenken des Heiligen Geistes. Mancher ist dadurch schon zurückgesetzt worden, hat resigniert und sich zurückgezogen und damit die Wirkung, die Gott selbst gibt, verhindert. Falsche eigene Motive für einen geistlich-kritischen Umgang miteinander sind zur Hinderung für die Wirkung Gottes geworden. Die Freiheit geistlichen Lebens umfasst auch die ganze Persönlichkeit. Und es bleibt dennoch Raum für die Auswirkung von anderen Herrschaftsbereichen. Im seelischen Bereich wirken Kräfte, die einen Menschen dazu bringen, Gaben in seine eigene Verfügungsgewalt zu nehmen. Eigenartigerweise ist das eine eingeschränkte Anzahl, besonders in der Öffentlichkeit wirksamer Gaben. Wunderheiler und Wunderheilung stehen dabei ganz oben in der Skala. Der Heilsuchende wird gestärkt in dem Glauben an das Wunder, im Glauben an seine Heilung, aber nicht an den Glauben an Gott. Der Wunderheiler bindet den Heilungssuchenden oder Geheilten an seine Person und an seine Gabe und nicht an die Person Gottes. Alles Lob, aller Dank und alle Freude über geistliche Erfahrung bleiben im eigenen Denken und bei den Vermittlern der Gnade oder des Geschenkes hängen. Gott und der Heilige Geist werden in die zweite Reihe gedrängt. Mangelnde Erkenntnis Gottes und des Herrn Jesus können zu einem Tiefpunkt im geistlichen Leben jedes Gläubigen führen. Hier wird Raum für den Wunsch nach einem Leben mit mehr Geistlichkeit, für den Wunsch nach der Fülle des Geistes. Wird der Herr aber dadurch wirklich geehrt? Ist der Nutzen für seinen Leib erkennbar? Missbrauch göttlicher Prinzipien und ein durch eigene Wünsche und blockiertes Wirken des Heiligen Geistes führen zu einem Missbrauch der Gaben und Geschenke Gottes. An diesen wenigen Beispielen soll deutlich werden, wohin falsch verstandene Freiheit führen kann. Nur in der Darstellung unserer Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer mit rechtem Maßstab in der Verwandlung durch ein neues Denken und dem ständigen Prüfen des Willen Gottes wird dann der Weg frei zu einem Dienst als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Kommen wir nun auch nochmal zu den Ältesten in einer Gemeinde. Sie sind ja verantwortlich für die geistliche Leitung, wie ein Hirte für seine Schafe, die er weidet und hütet. Sie sollen auf die Herde Acht haben. Diese Aufgabe ist oft ausschließlich defensiv verstanden worden, im Sinne von Warnungen vor Fehlentwicklungen und Gefahren. Wichtiger noch ist eine offensive Zielsetzung zum geistlichen Wachstum bis hin zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Um dieses Ziel zu erreichen, ist die Entwicklung von Gnadengaben ein sehr wichtiger Punkt. Je mehr der von Gott gegebene Reichtum der Gnadengaben in einer Gemeinde wirkt, umso mehr kann die Vielfalt der Aufgaben im Segen des Herrn zum Nutzen vieler Menschen bewältigt werden. Wenn dagegen ein Bruder oder eine Gruppe von Brüdern vielleicht sogar noch in Konkurrenz zueinander glaubt, alle Aufgaben allein erledigen zu können oder zu müssen, wird der Segen des Herrn verkürzt. Die Freude an der Entwicklung von Gaben erstirbt. Es besteht die Gefahr von Einseitigkeit und Stagnation. Deswegen ist die Entwicklung von Gnadengaben eine der wichtigsten Aufgaben von Ältesten einer örtlichen Gemeinde. Neben den Ältesten sind die Gabenträger für die Arbeit in einer Gemeinde von entscheidender Bedeutung. Die Gabenträger sind gewissermaßen der Motor der Gemeinde, wenn man die Rolle der Ältesten eher mit der eines Lenkrades vergleichen kann. Ein Ältester muss nicht notwendig bestimmte Gaben oder gar alle wichtigen Gaben haben. In den beiden Aufzählungen der Merkmale eines Ältesten, 1. Timotheus 3 oder in Titus 1, werden Gnadengaben nicht erwähnt, wohl aber geistliche Fähigkeiten zum Ermahnen, Überführen, Lehren. Offensichtlich muss somit nicht jeder Älteste in Wort und Lehre arbeiten. Demnach besitzt auch nicht jeder Älteste entsprechende Gnadengaben. Andererseits gibt es offensichtlich Gabenträger, auch im Bereich der Lehre, die keine Ältesten sind. Auch ihnen fällt eine wichtige Aufgabe bei der Entwicklung von Gnadengaben zu. Denn ihre Gaben sind zur Ausführung der Heiligen für das Werk des Dienstes bestimmt und sollen somit letztlich auch die Erweckung, Entwicklung und Förderung von Gnadengaben zum Ziel haben. Die Entwicklung von Gnadengaben ist somit nicht allein der des Heiligen Geistes, der sie gegeben hat, auch nicht nur Ergebnis des persönlichen Umgangs eines Gläubigen mit seinem Herrn, sondern auch ständig Aufgabe und Verantwortung der Ältesten und Gabenträger einer Gemeinde, die daran zielbewusst und planvoll arbeiten müssen. Jeder Gläubige hat mit der Wiedergeburt und dem Empfang des Heiligen Geistes auch zumindest eine Gnadengabe bekommen, die zunächst embryonenhaft in ihm angelegt ist. Außerdem sind wir aufgefordert, um zusätzliche Gnadengaben zu eifern und zu beten. Der erste Beitrag zum Erkennen von vorhandenen und zum Streben nach neuen Gaben besteht in einer systematischen Belehrung, die auch eine genaue praktische Beschreibung der vielfältigen Gaben und der damit verbundenen Aufgaben enthält. Sie soll Glauben und Sehnsucht nach bestimmten Gaben wecken. Darüber hinaus müssen Älteste auch Hilfestellung durch Begleitung im persönlichen Gespräch leisten. Wenn sie eindeutig erkannt haben, dass der Heilige Geist eine Gabe gegeben hat oder geben will, werden die Ältesten insbesondere zögernden und ängstlichen Mut machen. Man bekommt nicht durch Schulungen Gaben, wie manche zu meinen scheinen. Aber man kann durch Schulungen vorhandene Gnadengaben zur Entfaltung bringen. Das muss deshalb durch erfahrene Gabenträger, durch Weitergabe von biblischen Grundlagen und persönlichen Erfahrungen sowie durch Vorbilder geschehen. Wichtig sind auch praktische Hilfestellungen, wobei auch Schwierigkeiten und Niederlagen zum Lernen bringen. Die Ältesten haben auch die Aufgabe, Betätigungsmöglichkeiten für die verschiedenen Gnadengaben im Rahmen ihrer Reife aufzuzeigen, Einstiegsmöglichkeiten zu geben und entsprechende Freiräume zu schaffen. Wenn jedes Glied am Leib Christi vom Heiligen Geist mindestens eine Gabe bekommen hat, dann sollte auch jeder Gläubige eine Aufgabe, einen Dienst wahrnehmen. Der Herr will, dass wir an keiner Gnadengabe Mangel haben. Wenn wir Mangel feststellen, liegt es an uns. Und wir sollten ihm dies offen bekennen, sollten uns in seiner Gegenwart fragen, wo wir versagt haben. Und sollten dann im kleinen Kreis beginnen, die fehlenden Gaben zu erbitten und diese dann auch entwickeln. Speziell sollten wir auch bekennen, dass der Herr seine Gaben Männern und Frauen im gleichen Maße gegeben hat. Die Tatsache, dass der Frau beim Zusammenkommen als Gemeinde von der Ordnung her Einschränkungen auferlegt sind, bedeutet nicht, dass sie weniger reich mit Gaben geschenkt sind. Hier liegt in vielen Gemeinden ein sträflich vernachlässigtes Potenzial, das auch genutzt werden muss. Die Entfaltung aller Gnadengaben ist in unserer Zeit von außerordentlicher Bedeutung, wenn wir in unserem Land noch einmal Menschen mit dem Wort Gottes erreichen wollen. Ohne die vielfältigen Dienste und Wirkungen aller Gnadengaben werden wir scheitern. Denn es geht nicht nur um das evangelistische Zeugnis, sondern auch um ein geistliches Wachstum nach innen ohne dass unser Zeugnis oberflächlich und hohl bleiben muss. Danken wir dem Herrn, dass die biblische Struktur unserer Gemeinde der Entfaltung von Gnadengaben besonderen Raum lässt. Lasst uns versuchen, in seiner Kraft unserer Verantwortung gerecht zu werden.